Lasset uns beten. Vater im Himmel, wir bitten auf die Verheißung Jesu hin, um das Licht deines Heiligen Geistes wieder für uns. Er, dieser Schöpfergeist, der die großen, gewaltigen Wunder der Menschwerdung Jesu im Schoß Mariens und unsere Umwandlung mit das Sohnsein bewirkt hat, dass er uns auch hineinführt in dieses Geheimnis und es uns so weit erahnen lässt, dass es für uns zu einer gewaltigen Quelle und Motivation für unser Leben mit Christus in dieser Welt wird. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio. Ich möchte jetzt heute Mittag und morgen früh mit Ihnen den Gedanken reflektieren, die Berufung und Sendung der Getauften in Kirche und Welt. Und ich werde dann anschließend an diese beiden Vorträge mich stärker einfach auf dieses tiefe Geheimnis noch einlassen, nämlich das persönliche bzw. allgemeine Priestertum. Seid ein priesterliches Volk, was das heißt und was es heißt, am Sohnsein des Sohnes teilzuhaben. Aber jetzt, heute Mittag und morgen früh, einmal die Berufung und Sendung der Getauften, und zwar in Kirche und Welt. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das kennen Sie ja, wo praktisch alle Stunden geworben wurde um neue Arbeiter bis hin zur letzten Stunde. Dieses Gleichnis öffnet unseren Blick für diesen weit ausgedehnten Weinberg des Herrn und damit auch öffnet uns den Blick für die großen Scharen von Männern und Frauen, die Christus ruft und sendet, um in diesem Weinberg zu arbeiten. Es sind alle Stunden aufgezählt. Das heißt, es geht durch alle Generationen. Jederzeit, jeder Stunde ruft der Herr Männer und Frauen in diesen Weinberg. Und der Weinberg ist die ganze Welt. Die Welt, die nach dem Plane Gottes für das endgültige Kommen des Reiches gewandelt werden muss. Die ganze Welt. Und sie wird gewandelt durch dieses, wie das Vatikanum sagt, Heilssakrament Kirche. Und das ist keine Institution, das ist kein Verein, das sind lebendige Glieder, das sind wir. Durch uns, und da kann keiner sich ausnehmen, er nimmt sich aus, wenn er durch die Sünde sich trennt vom Weinstock, dann bringt er keine Frucht mehr, da hat er sich ausgenommen. Kann sich keiner ausnehmen. Und in dem Maß, wie wir eingepfropft sind in diesen Weinstock, in dem Maß wird alles, was wir tun, mit Christus getan, gesprochen, wird Leben vom Haupte her in die gesamte Welt fließen lassen zu den Menschen, die gerade irgendwo auf der Welt offen sind, ansprechbar sind für Gott. Es ist ein unaufhörlicher Lebensfluss, der durch uns kommt. Nicht im Zweiten Vatikanum hat die Kirche neu auf diese Stimme des Herrn gehört, der einlädt, zu allen Jahrhunderten in jeder Stunde Männer und Frauen in den Weinberg zu gehen. Sie hat neu auf die Stimme des Herrn gehört, der diese Kirche als, wie das Vatikanum sagt, als umfassendes Heilssakrament in die Kirche sendet. Umfassendes Heilssakrament. Es bedarf keiner Ergänzung. Umfassendes Heilssakrament. Die Kirche, die sind wir. Und so wie die menschliche Natur Jesu das Werkzeug des Heiligen Geistes war, nach der Taufe im Jordan, so ist der fortlebende Christus, unsere menschliche Natur, wir, das Werkzeug des Heiligen Geistes heute in der Welt. Das verstehen Sie, wie wichtig es ist, immer tiefer sich in diesen Gott hinein zu pfropfen, in diesen Weinstock. damit die Kleinste, das Kleinste, was ich tue, größtmögliche Frucht bringt. Und da merken Sie, es kommt nicht darauf an, was ich tue, sondern dass ich es aus der Liebe zum Herrn und zu den Menschen tue, um des Heiles aller Menschen willen. Es ist etwas Unbegreifliches. Nicht? Jeden Augenblick, alles. Es hocken Sie zwar da und meinen, Sie tun nichts, Sie hören zu. Aber wenn Sie ausgerichtet sind auf den Herrn, jetzt gleichsam im Gehorsam zum Herrn sind, Sie hören auf ihn, ja? Geschieht unaufhörlich Gnade. Es fließt vom Haupte durch uns, wenn wir durchlässig sind, zu den Menschen, die gerade irgendwo in Afrika ein offenes Herz haben. Einfach bereit sind, sich ansprechen zu lassen. Vielleicht einem Notleidenden zu helfen, damit der Herr am Ende sagen kann, was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und dieser Ruf, geht auch ihr in meinen Weinberg, das sollten Sie ganz persönlich verstehen. Das ergeht vom Herrn her eigentlich und nicht nur an die, die die Aufgabe des Hirtenamtes haben zum Beispiel, sondern an alle Getauften. Und die Hirten sind genauso Glieder des Leibes Christi wie jeder Getaufte und Gefirmte, denn sie auch sie sind getauft und gefirmt und haben ein persönliches Priestertum. Ja. Also alle sind persönlich vom Herrn berufen. Darum habe ich heute Morgen über Berufung gesprochen, dass uns bewusst wird, was Persönliches eine Berufung ist. Alle sind persönlich vom Herrn berufen und empfangen auch von ihm her eine Sendung, und zwar für die Kirche wie für die Welt. Für die Kirche, das heißt, was ich heute Morgen schon sagte, dass der Herr all meine Gaben, Fähigkeiten, natürlichen, übernatürlichen Gaben nutzt zur Auferbauung des Leibes Christi, der Kirche. Aber auch zugleich strömt diese Gnade, dieses göttliche Leben hinaus dorthin, wo vielleicht nur tote Glieder sind, um sie zum Leben zu erwecken, im Bild zu bleiben. Gregor der Große, der Papst, erinnert an diese Tatsache, wenn er kommentiert im 6. Jahrhundert, überprüft eure Lebensweise, geliebte Brüder und Schwestern, und seht, ob ihr schon Arbeiter des Herrn seid. Ein jeder von euch überdenke, was er tut, und überlege, ob er dem Weinberg des Herrn dient. Gregor der Große spricht zu allen, ja, er meint alle. Ja. Überdenke, was du tust, und überlege, ob es dem Weinberg des Herrn dient. Da geht uns erst auf, immer mehr auf, der tiefe Sinn meines Lebens. Nun betrachten wir folgende Gedanken. Die Würde des Getauften im Geheimnis der Kirche. Die Würde des Getauften, der dieses Siegel des Geistes in sich trägt für alle Ewigkeit in seiner Seele. Die Würde des Getauften im Geheimnis der Kirche. Geheimnis heißt nicht irgendwas Verdunkeltes, sondern eine Wirklichkeit, die wir mit dem reinen natürlichen Verstand nicht durchdringen können. Mit dem Verstand, wie es die Welt sieht, sehe ich bloß die äußeren Glieder des Leibes Christi, die Leid. Ich sehe nur eine Institution äußerlich. Und so reden ja Leute über die Kirche. So schreiben die, die nichts verstehen, in den Zeitungen über Kirche. Sehen Sie, sie kennen das Geheimnis überhaupt nicht. Darum hat der Papst Franziskus bei seiner ersten Audienz den Reportern, aber die hatten ja schlechtes Gedächtnis scheinbar, hat er gesagt, wenn ihr über Kirche schreibt, dann studiert sie zuerst. Ihr könnt nicht über etwas schreiben, was ihr nicht kennt. Müssen wir mal wieder vielleicht laut sagen, auch in Deutschland, den deutschen Reportern. Wenn ihr über Kirche schreibt, dann studiert sie zuerst. Ihr könnt nicht über etwas schreiben, was ihr nicht kennt. Ja. Und deshalb Geheimnis der Kirche. Was ich äußerlich sehe, sind lauter gebrechliche Menschen, die Fehler an sich haben und kämpfen, verstehen Sie, wir zum Beispiel. Aber Das Geheimnis ist ja viel Tieferes. Das ist so etwas in einer ganz anderen Seinsebene, dass man nur staunen kann. Dass man nur staunen kann. Und darum habe ich Ihnen gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt viel zu kapieren, dass so, dass alles klar ist, ich kann es allen erzählen. Vielleicht können Sie überhaupt nichts erzählen nach diesen Exerzitien. Und trotzdem haben Sie ein ganz großes inneres Wissen, ein Ahnen, ein Staunen, was meine Berufung ist, was Christsein ist, was Kirche ist, die wir ja sind. Also die Würde des Getauften im Geheimnis der Kirche. Als erstes schauen wir mal dieses Bild vom Weinstock an, das ja Jesus im Abendmahlsaal vor seinem Leiden den Jüngern bringt. Es dient vor allem dazu, dieses Bild vom Weinstock, das Geheimnis des Volkes Gottes zum Ausdruck zu bringen. Christus ist der wahre Weinstock, sagt er. Ich bin der wahre Weinstock. Wir sind die Rebzweige. Das heißt also, alle Getauften sind eingepfropft in diesen Weinstock. Sie sind Teil damit des Weinbergs. Und deshalb ist es so entscheidend, dass der Rebzweig immer dauernd, und das ist unser geistliches Leben, unser Bemühen, immer durchlässiger wird. Immer freier von allen Egoismen. Denn die Egoismen, das ist dieses Seinwollen wie Gott, wo ich mich zur Kraftquelle mache, ich mach's. Sondern wo ich immer mehr durchlässig bin, ganz auf den Herrn geworfen. Ja. Und das Zweite Vatikanum sagt dann, der wahre Weinstock ist Christus, der den Rebzweigen Leben und Fruchtbarkeit gibt. Uns nämlich, die wir durch die Kirche in ihm bleiben und ohne den wir nichts können. So heißt es bei Johannes 15, 1 bis 5. Er ist der wahre Weinstock. Ein Freund von mir, der hat das immer so ausgedrückt, der ist jetzt schon gestorben. Ohne Christus bin ich ohnmächtig und mit Christus bin ich allmächtig. Und das in dem Maße, wie der Herr in mir gegenwärtig sein darf. In dem Maße, wie ich ihm einfach alles überlasse. Sie können das ganz schlicht und einfach ausdrücken. Bei allem, was der ganze Tag bringt, das ist ja das Leben des, wir können sagen, des Rebzweigs, den der Vater ja immer wieder reinigt, wie Jesus im Gleichnis sagt. Dass bei allem, was an mich herankommt, was ich heute Morgen schon gesagt habe, Unangenehmes, Angenehmes, was zu mir, zu meinem Beruf gehört, zu meiner Aufgabe gehört, was also Wille Gottes ist, dass ich ganz schlicht einfach vielleicht sage, und zwar ganz trocken, aber aus dem Herzen, aus meiner Überzeugung, Jesus, aus Liebe zu dir. Ich habe ihm gesagt, Liebe ist kein Gefühl in diesem tiefen Sinn göttlicher Liebe, sondern ist sich verschenken und es einfach ausdrücken. Und dass das nicht bloß eine Phrase ist, das drückt mein Leben aus. Wenn ich sage, das ist jetzt eine unangenehme Arbeit, die schiebe nicht weg, die schiebe nicht einem anderen zu, sondern die mache jetzt erst recht aus Liebe zu dir. Und Sie werden immer merken, je mehr Sie ganz schlicht alltäglich, in alltäglichsten Dingen, das tun, einfach diese Einfachheit, einfach dieses Ja zu dem, was jetzt ist, also was einfach durch Alltag mit sich bringt, ja, ganz normal, werden Sie immer mehr merken, wie Sie freier werden, wie innerlich eine Ruhe kommt, ein Friede, eine ganz tiefe, langsam wachsende Freude, die nicht auf der Ebene des Gefühls ist, das heute da ist und morgen gekippt ist, sondern auf einer Ebene des Geistes. Sie kennen das Wort des Apostels, der Heilige Geist spricht zu meinem Geist. Ja, was ist das? Auf der Ebene des Geistes, das ist diese Wirklichkeit, diese vollkommen neue Schöpfung seit der Taufe in mir. Ich habe Teil am göttlichen Geist. Ich habe Teil am Wesen Gottes, das ist der Geist in mir. Darum spricht Paulus vom toten Geist und vom lebenden Geist. Das heißt, dass ich durch die schwere Sünde den Geist in mir töten kann. Dieses göttliche Leben, dieses Teilnehmen an einem Leben, das über mein Natürliches hinausgeht, das kann ich ja töten mit der schweren Sünde. Ja? Dann spricht Paulus vom Totengeist. Ja? Durch das Bußsakrament wird er wieder auferstehen, wieder lebendig. Es wird wieder hergestellt. Ja? So wichtig ist so. Und deshalb werden sie auf dieser Ebene des Geistes, also nicht der Gefühle, sondern viel tiefer, werden sie diese sogenannten Früchte des Geistes spüren. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Demut, Sanftmut, Teilsamkeit und so weiter. Wie es Paulus aufzählt. Auf einmal wird es ganz ruhig. Vielleicht, wo sie sich sonst einmal geärgert haben über bestimmte Leute mit ihrer Art, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn sie auch lieblos behandelt wurden, dass plötzlich mit der Zeit sie sogar spüren, wenn das kommt, es regt sich zwar alles in mir geschwind, aber ich sage, Herr, aus Liebe zu dir, du bist genauso behandelt worden. Und ich bin in dich eingepfropft. Dein Leben ist mein Leben. Dein Leben ist mein Leben. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Das ist der Rebzweig im Weinstock. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Dann werden sie merken, auf einmal werden sie immer ruhiger. Die Dinge kommen gar nicht mehr so stark an sie heran. Verleumdung, Ablehnung, übersehen werden, Misserfolg, was auch immer so das Leben mit sich bringt. Sie werden immer mehr in eine Freiheit kommen, garantiert. Und wenn Sie es einfach ganz schlicht machen, ich sage Ihnen ganz konkrete, einfache Sachen. Ja? Einfach dieses, was jeder Esel kann. Zwei Buchstaben ausdrücken, I-A. Dann werden Sie es auch kennen. Das ist doch wunderbar. Und dann, schon allein, wenn ich dieses Ja verstandesmäßig sage, gegen manche Gefühle, wenn Sie merken, kommt eine Ruhe, Friede, fließt die Fülle des Lebens, nämlich von Christus, dem Haupt, durch mich, seinen Leib, in die Welt. Das ist Neuevangelisierung. Wenn das nicht geschieht, können Sie lange auf die Straße gehen und von Christus reden, da bekehrt sich keiner. Es muss zuerst die Gnade des Glaubens durch die Kirche fließen. Die Gnade des Glaubens. Deshalb hat sich Jesus immer wieder zurückgezogen zum Gebet, bevor er verkündet hat. Und wenn Gebet und christliches Leben nicht mehr übereinstimmen, wird es nicht fruchtbar sein. Da können Sie noch so ein großes Kreuz tragen. Wenn das nicht übereinstimmt, sehen Sie, dann werden Sie auch nicht Ja zum Kreuz sagen können. Ja. Also das ist dieses Eingepfropftsein in Christus. Und deshalb brauchen Sie vor nichts Angst haben. Vor nichts. Gott wird Ihnen immer eine größere Kraft geben, als was er fordert. Und wer von Ihnen schon an die Grenze des Lebens gekommen ist und das Ja gesagt hat, der weiß es. Der weiß es. Also die Kirche selbst ist also der Weinberg im Bild des Evangeliums. Nur von der Kirche her, von diesem Geheimnis der Kommunion, der Gemeinschaft her, des ganzen Leibes, kann sich auch die Identität der Getauften enthüllen. Was ist meine Identität als Christ? Gegenüber einem Heiden oder Andersgläubigen. Was ist meine Identität als Christ? Was ist das? Wer bin ich als Christ? Sehen Sie, das ist genau dieses Bild, dieser Rebzweig eingepfropft in Christus, durch den Gott sein Unendliches, seine Gnade ist ja etwas Unendliches, durch mich verströmt und Frucht bringt. Darum werden Sie vielleicht nach Ihrem Tod einmal, wenn die endgültige Ernte eingebracht ist, vielleicht rumgucke und sage, ja, wo kommen da ihr alle her? Dass plötzlich Leute um sie herumstehen mit allen möglichen Hautfarben, die durch sie gerettet worden sind. Und sie sagen, ja, wo kommen da ihr alle her? So könnte man Schwäbisch ausdrücken. Das ist das Geheimnis der Kirche. Das ist Kirche ist das Werkzeug des Geistes für die Rettung der Welt. Die Kirche ist das Werkzeug. Ja? Wenn Sie drum tut es einem so weh, wie manche selbst innerhalb der Kirche über Kirche reden, die gar nicht wissen, was das für ein unwahrscheinliches Geheimnis ist. Für eine Wirklichkeit, eine geistige Wirklichkeit, die weit über unsere Seinsweise, für uns existiert da bloß, was wir sehen, hören und greifen. Ja, es gibt noch ganz andere Wirklichkeiten, nicht weit über unsere Wirklichkeit hinausgeht, in die wir schon hineingenommen sind. Das ist. Und schauen Sie, und von dieser Würde, wenn ich diese Identität als Christ, als Getaufter habe, von dieser Würde her können wir Berufung und Sendung in Kirche und Welt definieren. Von dieser Würde her. Berufung und Sendung. Und das Vatikanum sagt, der Getaufte und Gefirmte, der dieses Siegel des Geistes in sich trägt, in seiner Seele, der hat vom Geist die Berufung. Der braucht sie nicht eigens von der Hierarchie oder so. Er braucht keine eigene Berufung. Er hat sie aufgrund der Taufe und der Firmung. Er hatte die Berufung zur Evangelisierung durch Leben und Wort. Natürlich wird das nicht, wie soll ich sagen, gegen die Gesamtkirche machen oder gegen die Hirten. Im Gegenteil, er wird es mit ihnen zusammen machen. Es geht ja nur in eine Einheit. Aber die Sendung hat er aus Taufe und Firmung, sagt das Vatikanum. Also wir verstehen unter, wenn wir von Laien reden, als getaufte und gefirmte Christen etwas Unaussprechliches. Und das Zweite Vatikanum spricht von der vollen Zugehörigkeit der Getauften und Gefirmten zur Kirche. Der vollen Zugehörigkeit. Und das Vatikanum spricht auch von ihrer vollen Teilnahme am Geheimnis dieser Kirche, sowie vom spezifischen Charakter ihrer Berufung, die in besonderer Weise die Aufgabe beinhaltet, in Verwaltung, gottgemäßen Regelung, auch der zeitlichen Dinge, das Reich Gottes zu suchen. Nicht? Das heißt also, dass wir vielleicht mal von einem Bild, das glaube ich doch in vielen drin ist, wegkommen. Wenn wir von Kirche reden, dann denkt man an Papst und Bischöfe und Priester oder was, ich denke so in diese Gattung. Nicht? Viele sagen, ja, die Amtskirche, was ist das? Die gibt es ja gar nicht. Eine Amtskirche gibt es nicht. Es gibt nur diese Kirche, dieser Leib Christi, dieser lebendige Organismus. Und die Aufgabe des Hirtenamtes und des besonderen Priestertums haben, also die eigentlich von Gott her, von Christus her, die Kraftquelle, das Leben durch die Sakramente dem Leib zuführen müssen, nicht, sind genauso Glieder des Leibes Christi wie jeder andere auch. Sie haben bloß eine bestimmte Aufgabe an diesem Leib Christi. Und das ist sogar eine dienende Aufgabe. Darum hat Jesus im Abendmahlsaal den Jüngern die Füße gewaschen. Ihr müsst die Letzten sein. Es geht darum, ihr müsst diesem Geheimnis der Kirche, dieser Braut Christi, die Füße waschen. Ihr müsst ihr die nötige Gnade zuführen. Das ist eigentlich ein ganz demütiger Dienst. Auch wenn ihr sie führt, ihr müsst sie auch führen. Ihr müsst auch sagen, stopp mal, das ist die falsche Richtung. Das geht nicht, du musst so reden. Das ist die Aufgabe der Hirten, aber das ist eine Dienstfunktion, nicht eine Autoritätsfunktion, wo ich bestimme, wo ich führe, wo ich, verstehen Sie, das, wo es immer heißt, ja, man müsste auch noch andere in die Position der Leitung der Kirche bringen. Verstehen Sie, dass da mitwirken, das ist klar, aber alle wirken damit. Aber ich bin überzeugt, wenn wir die Hirten, Bischöfe, Priester, wenn wir alle in diesem Geist Jesu leben, das heißt, die Wahrheit verkünden, dem Leib Christi helfen, also er muss ja die Wahrheit in den Leib Christi kommen, dass er es weitergibt. Wenn wir ihnen die Füße waschen, also dienen durch die Sakramente, durch Gebet, durch Leitung und Führung dienen, dann kriegen wir so viel Speck ab, dass kein anderer sich sehnt, in die Leitungsfunktion hineinzukommen. Glauben Sie mir das? Verstehen Sie, wenn die Hirten ihre Aufgabe erfüllen und dem Leib Christi Stärkung geben und damit die klare Wahrheit verkünden, damit der Leib auch ganz in der Wahrheit ist, in Christus ist, dann kriegt er so viel Speck ab, selbst von den eigenen Gliedern, so viel Widerstand, dass keiner sich sehnt, dieses Amt auszuüben. Bin ich fest überzeugt. Darum sage ich ja, wenn jeder seine Berufung lebt, werden wir keine Konkurrenz haben, sondern jeder dankt dem anderen für das, was er in diesen Leib der Kirche reinbringt, damit die Welt Christus erkennen kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diese Dinge einmal ganz konkret anschaut. Es geht also jetzt um die Beschreibung aller Christgläubigen, die nicht Glieder jetzt des Weihestandes sind, die also durch die Taufe in Christus einverleibt wurden, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig werden. Das geht es. Und Papst Pius XII. Sagte schon, die Gläubigen stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Die Kirche ist für sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Müssen wir mal überlegen. Die Kirche ist das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Das heißt, die ganze Fülle des Lebens, die von Christus herkommt, nicht, ist das Lebensprinzip der Gesellschaft. Und darum müssen sie, also wir, die Glieder des Leibes Christi, die Gläubigen, darum müssen sie und gerade sie, sagt Pius XII., ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern dass sie die Kirche sind. Und zwar im Vollsinn, sagt das Vatikanum. Dass sie die Kirche sind im Vollsinn. Sie brauchen keine Ergänzung durch irgendetwas. Sie haben das Amt des Priesters, Königs und Propheten, die Ämter Christi, im Vollsinn. Das muss uns mal ganz tief eingehen. Wir kommen uns ja immer noch so wie Nachgezogene vor, gehören auch zur Kirche. Ja? Nein, wir sind sie im Vollsinn. Und das ist meine Identität. Und das sagt Pius XII. Schon. Wir müssen das Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht zur Kirche nur gehören, sie sind sie. Das heißt, die Gemeinschaft der Glaubenden auf Erden unter der Führung des Petrusamtes, also des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe, sie sind die Kirche. Und die Bischöfe sind genauso Glieder der Kirche, der Papst auch, wie alle anderen. Denn wir alle, ob ich Bischof wäre oder Priester bin, ich brauche einen anderen Priester, der mir die Gnade zuführt durch die Sakramente. Ich kann mir sie nicht selber spenden. Wissen Sie, ich bin genauso auf diese Berufungen angewiesen für mein Heil und das Heil, das durch mich in die Welt geht, wie Sie auch. Nicht? Wir haben nur einen bestimmten Dienst in diesem Leib Christi, nicht? Aber wir sind genauso Glieder der Kirche. Jeder ist im Vollsinn Kirche. Und damit hat er im Vollsinn Berufung und Sendung. Nämlich die Berufung und Sendung Christi in diese Welt. Ja. Wieso sprechen wir immer so vom, wir sind der fortlebende Christus, das hört sich so an. Ja, dann ist uns das sein Schicksal unser Schicksal. Und sein Auftrag ist unser Auftrag. Ja. Ich denke, da muss so einiges wachsen, auch an Identitätsbewusstsein. Ja. Da lassen wir uns diesen Titel nehmen von ein paar Leuten, die da weiß ich was Verschrobenes daher verzapfen und sagen, wir sind Kirche, ne? Das sind wir. Verstehen Sie? Aber sie machen was anderes, als was in der Schrift steht. Sie verkünden also Sachen, wo man nicht bejahen kann. Und dann sagen sie, wir sind Kirche. Verstehen Sie, wir lassen uns das nicht nehmen, wir sind's. Ja? Die eingepufft sind in Christus, in die volle Wahrheit. Ohne Bedingungen, ohne Abschnitte. Und dann kann das Leben fluten. Wenn Sie, wenn wir immer von Evangelisation reden, nicht, und meinen, da muss irgendwie Wind wehen, da muss irgendwas laufen, nicht, wenn wir nicht zuerst eingepfropft sind in Christus, alle miteinander, so halt so viel wie möglich, nicht, wird alles verpuffen. Sie schauen doch, es geht doch schon Jahre mit dieser Neuevangelisierung, da merken Sie was. Sehen Sie? Und deshalb sind sie zu Exerzitien. So kommen sie nicht mehr aus. Und das ist entscheidend. Und da kann sich etwas verändern. Ein lebendiges Glied kann eine ganze Gemeinde verändern. Gucken Sie doch mal in die Kirchengeschichte hinein, was Einzelgestalten, die ganz Christus gehörten, bis ins Leiden hinein, was sie verändert haben. Guck uns doch mal hinein in die Kirchgeschichte. Die Erneuerung kommt nie von oben, sie kommt immer von unten. Das heißt, aus der Kirche, aus dem Leib Christi, kommen die Ströme der Erneuerung. Denn die Hirten haben nicht den Auftrag dazu, sie haben eine andere Aufgabe. Da merken Sie, wir sind ganz Kirche im Vollsinn und der Geist Gottes erneuert aus den einzelnen Gliedern, die in ihn eingepfropft sind. Ja? Je mehr wir eingepfropft sind. Aber Sie werden Sie merken bei Ihrer Gewissenserforschung, wir sind unheimlich noch ich-süchtig. Es ist so viel Ich-Sucht noch in uns drin und das hindert einfach. Nicht? Schauen Sie, wie empfindlich ist man doch, nicht? Meine, wie ein Floh, nicht? Kaum tippt einer an einen, nein, ist man schon beleidigt, wie Leberwurst, verstehen Sie, und der sagt was Dummes, mit dem Schätze nehme ich. Es ist doch keine Kirche leben, da kann nichts leben. Also ein bisschen mit Christus leiden, Herrschaft, da ist doch nichts dabei, oder? Ja, aber merken Sie, diese Ich-Sucht ist das schlimmste Hindernis für das Wirken des Geistes Gottes durch uns. Darum schauen Sie immer wieder auf Ihren Egoismus. Schauen Sie auf Ihre Reaktionen. Der andere hilft Ihnen, Ihre Reaktionen zu erkennen. Der tritt Ihnen auf die Zehen und bei Ihnen explodiert es. Und jetzt wissen Sie, wie viel Pulver Sie noch in Ihrem drin haben. Und dann danken Sie mal diesem lieben Menschen, der Ihnen auf die Zehen getreten hat, damit Sie endlich wissen, wer Sie sind und was da noch zu reinigen ist. Alles klar? So einfach ist das. Aber auch schmerzhaft. Aber es ist fruchtbar, wissen Sie, das eine zu erkennen. Das zu erkennen und zu bejahen, ist unheimlich fruchtbar. Im Reich Gottes. Aber wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht, wir hören es nicht, aber wir wissen es. Im Bild des Weinstocks sind alle Glieder der Kirche Rebzweige, haben wir gesagt, die in Christus, dem wahren Weinstock, verwurzelt sind und die er lebendig und lebensspendend macht. Lebendig und lebensspendend. Nicht bloß, dass wir lebendig sind, sondern dass wir für andere Leben spenden. Die Eingliederung in Christus durch den Glauben und durch die Sakramente ist der tiefste Grund für den neuen Ort des Christen im Geheimnis der Kirche. Den neuen Ort des Christen im Geheimnis der Kirche. Und ist die Voraussetzung jeder Berufung im christlichen Leben. So immer noch Pius XII. Ja. Die Eingliederung in Christus durch den Glauben und durch die Sakramente ist der tiefste Grund für den neuen Ort des Christen im Geheimnis der Kirche. Das ist mein Ort. Ich bin Glied des Leibes Christi. Und lebendig und lebensspendend darf ich sein. Paulus schreibt dann im Galaterbrief 6,15: In Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, wird der Getaufte zu einem neuen Menschen. Neu heißt nicht irgendwie neu anzogen äußerlich, sondern im Innersten eine vollkommen neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das ist dieser Geist, was ich Ihnen gesagt habe. Der Heilige Geist spricht zu meinem Geist. Und Paulus spricht vom Geist, Seele und Leib des Menschen, des Getauften. Geist, Seele und Leib, spricht Paulus. Ja. Dieser Geist, das ist also das Teilhaben am Leben, am Wesen des dreifaltigen Gottes. Nicht? Und deshalb hat der Heilige Geist hier einen entsprechenden Ansprechpartner auf der gleichen Ebene des Göttlichen. Ja? Darum spricht der Geist, der Heilige Geist, zu meinem Geist, zu dem, was in der Taufe in mir vollkommen neue Schöpfung geworden ist. Wie gesagt, etwas, das kann man nicht fühlen, das kann man nicht spüren in diesem Sinne, es geht nicht über die Gefühle, weil es geistig ist. Das heißt, es ist eine ganz andere Seinsweise, wie unsere irdische, geschöpfliche Seinsweise, die aber in uns real ist. Und so kann eigentlich der Laie, wie man so sagt, also Getaufte und Gefirmte, der diese leuchtenden Siegel in seiner Seele hat, auf dem Hintergrund dieses geheimnisvollen Reichtums, der in ihm ist, seit der Taufe des Göttlichen, den ja Gott den Christen also in der Taufe geschenkt hat, so könnte man eigentlich ihn beschreiben. Nicht? Die Taufe ist die Neuheit des Christlichen. Die Neuheit. Der Sinn des gesamten Lebens des Christen, der Sinn, besteht in der Erkenntnis, was er in der Taufe als Sakrament an Neuheit erfahren hat, um dann der Berufung, die sich daraus ergibt, zu entsprechen, die er von Gott empfangen hat. Wenn Sie das Tun folgt dem Sein, alte philosophische Regel, das Tier kann nicht reden, weil es ein Tier ist. Sein, aufgrund seines Seins kann es das nicht, es kann was anderes. Da ich Mensch bin, mein Sein, ermögliche mir das Reden. Das Tun folgt dem Sein. Deshalb ist es wichtig, dass ich einmal erfahre und mal nachdenke, was ist mein Sein als Christ? Was ist in der Taufe passiert? Was ist in der Firmung passiert? Was ist da geschehen? Zu was bin ich geworden? Das ist, was bin ich? Sein ist bin. Was bin ich? Und daraus ergibt sich mein Tun. Daraus ergibt sich die Sendung. Aber wissen Sie, wenn ich nicht weiß, wer ich bin als Christ, wenn ich aus der Kirche ein- und austrete, wie es mir gerade passt, je nach Dummheiten, die manche machen, nicht? Wissen Sie, dann werde ich auch keine Sendung in mir spüren. Aber wenn ich weiß, wer ich bin, Glied an diesem Leib Christi, nehme teil an der Sendung Christi, ich nehme teil am Durst Jesu Christi nach dem Heil aller Menschen, ich nehme teil an dem Durst Jesu Christi nach der Ehre des Vaters, verstehen Sie, dann werde ich daraus handeln, oder? Das Tun folgt dem Sein, aber ich weiß, ich muss zuerst wissen, wer bin ich als getaufter und gefirmter Gesalbter? Christos, das ist der Gesalbte, das ist der Christ. Ja. Deshalb wollen wir noch drei grundlegende Gesichtspunkte vielleicht herausgreifen. Erstens, die Taufe erschafft uns neu zu einem Leben als Kinder Gottes. Bekanntes Wort. Zweitens, die Taufe eint uns mit Christus und mit der Kirche, seinem Leib. Und drittens, sie salbt uns im Heiligen Geist und macht uns viertens zu einem geistigen Tempel, wie Paulus sagt. Also, erstens, Kind Gottes im Sohn. Diesen Gedanken werde ich, ich werde jetzt schon etwas sagen, aber die werde ich dann am letzten Tag versuchen, noch von einer anderen Seite einmal zu erklären, was das heißt. Denken wir zum Beispiel jetzt an die Worte Jesu an Nikodemus. Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Johannes 3, 5. Wenn er nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Geist. Also die Taufe ist also eine Neugeburt. Das heißt, eine Schöpfung ex nihilo. Das, was die Neuschöpfung ist, war vorher nicht da. Nach der Taufe ist eine Wirklichkeit da, die war vorher nicht da. Etwas vollkommen Neues. Nicht repariert, nicht geflickt. Meine Natur ist nicht geflickt worden in der Taufe, nicht repariert worden. Sondern ist eine vollkommen neue Schöpfung. Etwas vollkommen Neues. Ist also weit über meine natürliche Seinsweise hinaus. Es ist die göttliche. Taufe ist also eine Neuheit, sie ist eine neue Zeugung. Ich werde Ihnen das dann im weiteren Verlauf der Tage versuchen, im Bild zu erklären. Angesichts dieser wunderbaren Gabe, die uns in der Taufe gegeben ist, stimmt der Apostel Petrus den Lobpreis an in 1 Petrus 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns, und Petrus meint alle Getauften, die Apostel machen keinen Unterschied. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Petrus preist also Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns neu geboren hat Und diese Neugeburt aus der Taufe, Kraft der Auferstehung Christi, schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Wir leben nicht mehr auf irgendeine Ungewissheit hin, sondern wir haben eine sichere Hoffnung, nicht ein Vielleicht. Wir haben eine sichere Hoffnung, die besteht in einer unzerstörbaren, makellosen, unvergänglichen Erben, das im Himmel uns für uns aufbereitet ist. Also etwas absolut Sicheres, unzerstörbar, makellos, unvergänglich. Es vergeht nicht, ewig. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und liebe Zuhörer, das ist etwas, was die Welt sucht. Denn die Hoffnungslosigkeit ist grandios. Die Leute verdecken es zwar immer wieder. Sie suchen immer falsche Propheten, die sie anlügen und ihnen sagen, es geht gut weiter, es klappt alles. Die Wirtschaft klappt, das Geld kommt, der Rubel rollt, also sei zufrieden, es klappt alles. Die Forscher sagen das und dann sind die Leute wieder zufrieden. Aber unterschwellig kommt immer wieder die Angst, es könnte doch nur anders werden, so wie in den Staaten um uns herum. Sehen Sie, die Hoffnungslosigkeit ist etwas Zerfressendes und die ist ganz stark. Und jetzt sagt Jesus, wir, die Getauften, diese neue Schöpfung, wir haben eine sieghafte Hoffnung. Die Welt kann untergehen, heute oder morgen, das spielt überhaupt keine Rolle oder kann noch 100 Jahre bestehen, das interessiert uns nicht. Wir gehen auf eine Sicherheit zu, auf ein Erbe, das unvergänglich ist und das Person ist, Gott selber. Aber wie sieht es aus bei mir? Sehen die Leute bei mir diese sieghafte Hoffnung? Wenn andere wieder anfangen jammern, da geht es wieder schief, oh je, was wird da alles kommen, oh je, mit was müssen wir auch noch alles rechnen? Diese ewige Jammererei, die kennen Sie ja, ja? Gehen Sie halt mal irgendwo in der Kaffeekränzle, nein, da geht's gleich los. Oh, wie viele Tabletten nimmst du? Oh, mir beißt da einer. Oh, da machst du Konkurrenzen, zählen auf. Ich habe schon 9. Ach, du hast erst 8, ja. Stellen Sie. Auf was leben die Leute hin? Sagen Sie mir mal. Auf was? Hoffnungslos. Wenn Sie, und da dazwischen zu sein und kein Jammerkasten spielen, sondern eine sieghafte Hoffnung ausstrahlen. Also ich weiß, wenn heute alles schief geht, ja, du gehst umso schneller in mein Erbe. Ja, kann ja nichts Scheiters passieren. Wissen Sie, habe ich das zugelassen, das ist ja ein Geschenk der Gnade, das ist ja etwas, was wir in uns tragen, das wir nicht machen oder spielen. Das kann man nicht spielen. Aber spüren die Menschen das? Lebendige Hoffnung. Wir wissen, wohin es geht. Das ist unsere Erbschaft. Das ist das Neue. Das ist die Identität des Christen. Ja? Wir schauen über dieses Leben hinaus. Es ist schon in uns. Wir leben schon da drin. Ja? Tod ist nur noch ein Offenbarwerden, was schon in uns ist. Wie es Paulus dem Kolossern schreibt. Und Petrus nennt die Christen diejenigen, die nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes, das lebt und das bleibt, neugeboren wurden. In 1 Petrus 1,23. Also durch die heilige Taufe werden wir in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus zu Kindern Gottes. Und jeder darf also seine Stimme hören. Bei Lukas 3,22. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. So konkret nehmen wir an der Sohnschaft Jesu Christi teil. Aber das kommt noch genauer. So konkret. Der Christ ist als Erbe dem geliebten Sohn zugesellt. Wir sind Miterben Christi, nicht weniger Erben wie Christus. Müssen wir mal überlegen. Nicht weniger Erben wie Christus. Miterben mit Christus. Wie es Paulus im Galaterbrief 4,4-7 beschreibt. Und damit ist jeder Bruder oder Schwester Christi geworden. In einem ganz tiefen Sinn. In einem echten Sinn. Und so, und zwar im Sinne des Göttlichen. Ja. Und so erfüllt sich der ewige Plan des Vaters in der persönlichen Geschichte eines jeden Christen. Im Römerbrief 8,29 schreibt Paulus, denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Wesen und Gestalt. Damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Sie müssen mal diese einzelnen Stellen betrachten, zulassen, was das heißt. Das kann man gar nicht ganz durchdringen, was es heißt, am Wesen Christi teilzuhaben. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Getauften zu Kindern Gottes und Gliedern des Leibes Christi macht. Er ist diese Dynamis. Die Liebe ist das Schöpferische. Er ist ja die Liebe in Person. Und Paulus erinnert ja die Christen von Korinth an diese Wahrheit in 1. Korinther 12, 13. Durch den Heiligen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. So wie er, der Geist war im Schoß Mariens, der die Menschennatur geschaffen hat, bewirkt hat. So ist der Heilige Geist in der Taufe uns in diesen Leib Christi, in Christus, eingliedert, verschmelzt. Und er kann dann sagen, in Paulus, in 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Und im Galaterbrief 4, 6 sagt er, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Das ist dieser, was ich immer wieder sage, wir haben Geist, Seele und Leib. Wir sind also Kinder Gottes im Sohn, wesenhaft. Was das schon heißt. Wenn man sich vorstellt, wer ist Gott? Hat doch kein Mensch eine Vorstellung. Wer kann denn Gott vorstellen? Das ist eine total andere Seinsweise, etwas Ungeschaffenes. Wir können uns nicht einmal einen Engel vorstellen. Was ist denn ein Engel? Was ist das? Ein reiner, geschaffener Geist. Ich habe doch keine Vorstellung von einem reiner, geschaffenen Geist. Geschaffenen Geist. Hildegard von Bingen sagt, ein Engel ist in der geistigen Welt größer und gewaltiger als die ganze sichtbare Schöpfung in der sichtbaren Welt. Was ist der Engel? Wer ist Gott? Haben wir ja gesagt, der am letzten Stern ist. Der ist aber auch bei mir. Und er ist überall ganz. Wie wollen Sie sich denn das vorstellen? Das ist das Unbegreifliche. Und dieser Gott lässt mich an seinem Wesen teilhaben. Verlegen Sie mal. Und dieser Gott will, dass ich ihn Vater nenne, liebend. Und ich wirklich sein Kind bin. Das ist so verrückt, dass man es fast nicht glauben kann. Aber man muss sich das einfach mal bedenken. Wer ist dieser Gott? Wir sagen das so leicht, wir sind Kinder Gottes und denken überhaupt nichts dabei. Ja? Weil wir keine Ahnung haben, was es bedeutet. Und dann ein zweites. Wir sind ein Leib in Christus. Als Kinder Gottes im Sohn neugeboren sind die Getauften untrennbar Glieder Christi, Glieder des Leibes der Kirche, so wie es das Konzil von Florenz lehrt. Die Taufe also bewirkt, wie der Papst Johannes Paul II. Auch sagt, eine mystische, aber reale Eingliederung in den gekreuzigten und verherrlichten Leib Christi. Eine mystische, aber reale, wenn man immer meint, mystisch ist sowas über den Wolken, aber reale Eingliederung in den gekreuzigten und verherrlichten Leib Jesu Christi. Jesus vollzieht sein ganzes Erlöserleben in seinem Leib, in seiner Kirche, die wir sind, jeden Tag neu. Deshalb kann er, obwohl verherrlicht, noch leiden, nämlich in uns, seinem mystischen Leib. Deshalb, wenn ich leide, verfolgt bin, verspottet bin oder Schmerzen habe, es ist Christus in mir, nicht ich leide, er in mir. So müssen Sie das sehen. Zur Rettung der Welt. Im einen schläft er weiter, im anderen leidet er, im anderen heilt er Kranke, im anderen verkündet er, im anderen betet er. Das heißt, er vollzieht in seiner Kirche, die wir sind. So konkret sind wir Leib Christi, vollzieht er sein Erlöserleben unaufhörlich in jedem Augenblick auf der ganzen Welt. Das ist Kirche. Versuchen Sie mal, das zu sehen. Mein Leiden, das ist sein Leiden in mir. Zur Erlösung der Welt. Und ich brauche bloß Ja sagen. Ich brauche bloß Ja sagen. Ich sage Ja. Und er handelt in mir. Und ich erlebe die Frucht dieses Leidens. Friede, Freude, Früchte des Geistes. Das muss man erlebt haben, dann weiß man es. Durch dieses Sakrament eint Jesus den Getauften in seinen Tod, um ihm mit seiner Auferstehung sich zu vereinen, wie es Paulus im Römerbrief 6, 3 bis 5 beschreibt. Nicht? Und das alles ist in uns gegenwärtig. Nicht? Sobald ich Ja sage zum Leiden, also sag Karfreitag, erlebe ich Ostern. Wir erleben es nicht mehr hintereinander wie Jesus. Nur Karfreitag und dann nur Ostern. Bei uns ist immer Karfreitag und Ostern gleichzeitig. Dort, wo Sie Ja sagen zu irgendeinem Leiden, missverstanden werden, Misserfolg oder was auch ist, oder Krankheit oder sowas, bis hin zum eigenen Tod. Dort, wo Sie das Ja sagen, wird sofort im Karfreitag Ostern gegenwärtig. Und das ist dieser innere Friede. Plötzlich kommt eine Freude auf. Nicht? Das muss man erlebt haben, dann denkt man, man spinnt. Aber es ist so. Ja? Aber es ist so. Er zieht ihm den alten Menschen aus und bekleidet ihn mit einem neuen Menschen, sagt Paulus. Also mit sich selber. Denn ihr alle, die ihr in Christus Jesus getauft seid, erklärt Paulus im Galater 3,27, habt Christus als Gewand angelegt. Und daraus folgt natürlich, dass wir die vielen ein Leib in Christus sind, nach Römer 12,5. Wir die vielen, ein Leib in Christus. Nicht darum ist es so wichtig, dass wir eingepfropft sind in Christus, aber auch in der Liebe sind. Jetzt verstehen Sie das Hauptgebot. Gott über alles zu lieben. Und Liebe ist sich geben. Total einpfropfen. Ja? Aber ein zweites ist gleich. Zueinander. Die Liebe zueinander. Denn das ist die konkrete Hingabe. Das ist die konkrete Hingabe. Jeden Tag. Ja, zu meinem Kaktus neben mir. Ja? Der keine Blüte treibt. Und trotzdem ja, Herr, du darfst leben, ich sage ja zu dir, Herr segne ihn, wie auch immer. Das ist es. Aber dann gibt es Erneuerung, glauben Sie mir. Dann kann Heiliger Geist kommen. Dann kann er wirken. Dann kann ein einfaches Wort von Ihnen, kann einen Menschen umkippen. Ja? Ohne dass Sie es merken. Und zwar im Inneren. Es ist das Handeln des Herrn in mir. Nehmen wir eins. Also Paulus gibt die Lehre Jesu mit seinen Worten ganz treu wieder. Nämlich Jesus hat die geheimnisvolle Einheit der Jünger mit ihm, nämlich mit Jesus, und auch untereinander verglichen mit dem Bild jener unauflöslichen Einheit zwischen Vater und Sohn im Band der Liebe des Heiligen Geistes, wie es bei Johannes 17,21 steht. Wie der Vater und ich eins sind, so sollen auch Sie in uns eins sein. Ja? Das ist es nämlich genau. Müssen Sie mal lesen. Johannes 17,21, diese Stelle, also im Abendmahlsaal vor seinem Leiden. Nicht? Seine geheimnisvolle Einheit der Jünger mit Jesus und untereinander. Ja? Dass sie eins sein, wie du und ich eins sind, Vater. Du, ich in ihnen, du in mir. Ich in ihnen und du in mir. Wenn der Vater in Jesus ist, Jesus in uns, ist die ganze Dreifaltigkeit in uns. Das ist aber Leben, das ist nicht einfach statisch. Es ist also die Einheit, die Jesus im Gleichnis vom Weinstock und den Reben also anspricht. Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dieses Wort erhält nicht nur die tiefe Einheit der Jünger mit Jesus, sondern auch die lebensmäßige Verbundenheit der Jünger untereinander, die ja alle Reben des einen Weinstocks sind. Dann ein drittes, die Getauften sind lebendige und heilige Tempel des Geistes. In 1. Petrus 2,5 bringt der heilige Petrus ein neues Bild, nämlich vom Bauwerk. Ja. Er sagt, die Getauften sind lebendige Steine, die auf Christus den Eckstein gegründet und die zum Bau eines geistigen Hauses bestimmt sind. Und dieses Bild zeigt uns eine ja einmal andere Seite dieser Neuheit der Taufe. Und das Vatikanum drückt das so aus. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau geweiht, Tempel Gottes. Der Heilige Geist also salbt die Getauften und Gefirmten und drückt ihnen ein unauslöschliches Siegel auf, wie es Paulus in 1. Korinther 1, 21 und 22 andeutet. Er macht ihn, diesen Menschen, zu einem geistigen Bau, das heißt, er erfüllt ihn durch die Vereinigung mit Christus und auch durch die Umgestaltung in Christus mit der heiligen Gegenwart Gottes. Der Tempel ist bewohnt von Gott. Das sind wir alle miteinander und jeder Einzelne. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und aufgrund dieser geistigen Salbung kann Christus die Worte bei Lukas 4, 18 bis 19 wiederholen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Also durch diese Ausgießung des Geistes in der Taufe und auch dieses Siegel der Firmung nimmt der Getaufte teil an dieser Sendung Christi, des Messias und Heilandes. Wir nehmen teil an seiner Sendung. Auch wir haben denselben Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist, der durch seine Menschennatur gewirkt hat, will durch unsere genauso wirken. Darum haben doch viele in der Kirchengeschichte die gleichen Zeichen und Wunder getan wie Jesus, weil es derselbe Geist ist. Das ist etwas, das trauen sie sich wieder nicht zu, gell? Das passiert bei einem Heiligen irgendwo in einem geschlossenen Kloster, aber nicht bei mir. Das ist diese total falsche Vorstellung, nicht? Was Geheimnis der Kirche ist. Wir sind Vollglieder des Leibes Christi, Vollglieder der Kirche. Und damit ist die Sendung Christi voll unsere Sendung. Und die Salbung des Geistes ist voll unsere Sendung. Das müsste man mal zulassen. Und nicht immer so, oh ja, aber ich und so. Das ist Identität des Christen. Nicht? Versuchen Sie einmal darüber nachzudenken, dann machen wir dann morgen früh noch weiter. Aber versuchen Sie mal das, was Sie jetzt vielleicht ein bisschen geahnt haben, vielleicht auch verstanden haben, aber jetzt betrachten, dass es tiefer geht. Nicht bloß, habe ich gehört, langt. Dann hält es nicht. Sondern es muss jetzt in die Tiefe sinken, durch Betrachtung, durch, dass ich beim Herrn in Ruhe das sinken lasse, du, mir das bewusst mache, mich hineingebe in diese große Wirklichkeit. Christus lebt in mir. Er lebt sein Erlöserleben in mir. Und er will durch mich, wenn es möglich ist, alle Menschen retten. Denn er, nicht ich. Aber ich muss ihm gehören. Wie sieht's da aus? Eine wichtige Frage.